Die Macher, der Interview-Podcast mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Melanie Kaashofer.
Wo Menschen ganz Mensch sein dürfen. So beginnt das Sondermagazin des Diakoniewerks zum heurigen 150-jährigen Jubiläum. Insgesamt 3.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begleiten Menschen in den unterschiedlichsten Lebenslagen und leisten tagtäglich sehr wertvolle soziale Arbeit, und zwar an mehr als 200 Standorten im In- und Ausland. Grund genug, einmal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Was kann eine Organisation in 150 Jahren bewegen? Warum braucht es dafür sehr viel Mut, Hoffnung und Zuversicht? Und wie werden die nächsten 150 Jahre aussehen? Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Vorständin des Diakoniewerks Daniela Palk und Vorstand Robert Schütz über diese und noch viele, viele weitere Fragen sprechen darf. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und vielen Dank an Sie beide, dass Sie heute bei uns im Podcast-Studio zu Gast sind.
Danke für die Einladung.
Danke sehr.
Wir machen kurz eine gedankliche Reise in die Vergangenheit. Konkret nach Gallneukirchen ins Jahr 1874, ins Gründungsjahr. Mit welchen heutigen Entwicklungen des Diakoniewerks hätten denn die Gründer vor 150 Jahren nicht gerechnet?
Eine sehr interessante Frage. Sie hätten sich nicht zu hoffen getraut, glaube ich, dass das Diakoniewerk mal in so einer großen Vielfalt und in so einer großen Breite Angebote für Menschen anbieten darf. Das, glaube ich, hätten sie sich nicht zu hoffen gewagt. Und im Inhalt bin ich mir nicht sicher, ob auch unsere Gesundheitsdienstleistungen schon so deutlich für die Gründerinnen am Radar waren, wie man heute sagen würde. Und auch die Migrationsthemen wären vielleicht noch nicht so deutlich präsent gewesen, aus meiner Sicht.
Bei so einem großen Unternehmen, das wir heute sind, glaube ich, hätten Sie sich nicht zu hoffen gewagt, dass weiterhin unser Sitz im berühmten Gallneukirchen ist. Weil für einen österreichweit tätigen, auch im Ausland engagierten Konzern- oder Unternehmensgruppe ist der Sitz Gallneukirchen schon was Besonderes. Ich kann mir vorstellen, dass Sie das so nicht erwartet oder sich getraut haben zu denken.
Wir starten unseren Podcast immer mit dem Gedankensprung. Das sind kurze Satzanfänge, die Sie gerne dann vervollständigen können spontan. Ich starte mit Ihnen, Frau Palk. Wenn ich Diakoniewerk höre, denke ich als erstes an
viele tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Menschen in unterschiedlichsten Lebenslagen dabei begleiten, ihr Leben zu bewältigen.
Meine Arbeit im Vorstand begeistert mich, weil
ich auf so viele Menschen treffe, die mit Tatkraft, Engagement, Freude, Lust und Spaß daran sind, unsere Arbeit täglich zu tun.
Unsere drei größten Herausforderungen im Moment.
Personal und uns umzuorganisieren und uns zukunftsfit zu halten.
Dankeschön.
Um viel Personal anzusprechen.
Herr Schütz, ich mache mit Ihnen weiter. Auf diesen Erfolg bin ich besonders stolz.
Dass wir uns auf den Weg gemacht haben, vor 3 Jahren einen Transformationspfad zu starten, der uns, wie meine Kollegin gerade sagte, zukunftsfit machen wird.
Was noch niemand über das Diakoniewerk weiß.
Wie cool wir sind, wissen wahrscheinlich viele. Aber wie groß wir wirklich sind, das stößt immer wieder auf große Verwunderung.
Die Zukunft des Sozial- und Gesundheitsbereichs wird?
Sensationell.
Vielen Dank. Wir haben vorhin mit einem Blick in die Vergangenheit begonnen und diesen möchte ich jetzt noch ein bisschen vertiefen. Wie hat denn die diakonische Arbeit in Österreich überhaupt begonnen?
Ja, die diakonische Arbeit in Österreich hat ihren Ursprung im berühmten Gallneukirchen, wie mein Kollege Robert Schütz schon sagte. 1874 ist das Gründungsjahr des heutigen Diakoniewerks. für die eigentliche Gründung muss man noch mal 2 Jahre zurückgehen. Da hat sich die evangelische Pfarrgemeinde in Gallnerkirchen gegründet. Sie bildet eigentlich auch den Ursprung des Diakoniewerks, weil der damalige Pfarrer Ludwig Schwarz mit seiner Frau Cecile Schwarz neben der Arbeit als Pfarrer haben die beiden bald erkannt, dass in der damaligen, also mit den damaligen Nöten der Zeit, in einer Zeit der Industrialisierung und großer Verarmung der Bevölkerung auch tätiges Hilfehandeln dringend angebracht ist. Und daher haben sie den Verein für Innere Mission gegründet, 1874 eben, aus dem das heutige Diakoniewerk entstanden ist. Und sie haben bald auch nach deutschem Vorbild mit einer Diakonissengründung begonnen, also Frauen, die sich in eine Schwesterngemeinschaft begeben haben und dem Glauben gefolgt sind und aber zugleich eine Berufsausbildung hatten und damit tätige Nächstenliebe vollbracht haben. Das sind unsere Vorläufer, Gründerinnen und Gründer.
Mhm. Was macht denn das Diakoniewerk heute? Also wo ist es überall tätig und wie hat sich die Organisation im Laufe der Jahre entwickelt?
Das Diakoniewerk ist heute in 6 Bundesländern und auch in Bosnien-Herzegowina, Rumänien und in einer Kooperation in der Slowakei tätig. In den Arbeitsfeldern Behindertenarbeit, Seniorenarbeit, Gesundheit und Therapie und im Bereich Bildung, Flucht und Integration. Und nur ein paar kleinere Angebote, aber das sind so die großen Arbeitsfelder, in denen wir tätig sind. In den 6 Bundesländern unterschiedlich, am stärksten vertreten inhaltlich wie zahlenmäßig sind wir geschichtlich bedingt sozusagen in Oberösterreich, weil da unser Gründungsbundesland ist. Aber schon damals sind viele Diakonissen an viele Standorte in Österreich gereist und haben dort Arbeit geleistet und das zeichnet uns heute auch noch aus. Wir sind an vielen Standorten und versuchen dort zuzupacken, wo wir gebraucht werden.
Ja, wir sind am Weg. Wer weiß, wo der noch überall hinführt. Mhm. Aber es gelingt uns in den anderen Bundesländern auch, unsere erfolgreiche Arbeit gut zu platzieren und mit den dortigen Verantwortlichen auch immer wieder neue Angebote zu starten und den Weg wollen wir in dieser Konsequenz gerne fortsetzen.
Mhm. Sie haben es erwähnt, ein Pfarrer ist eigentlich einer der Gründer des Diakoniewerks und ich habe es auch gelesen in der Broschüre, dass das Thema Spiritualität nach wie vor eine Rolle spielt. Wie groß ist denn die Rolle, die diese Spiritualität nach wie vor spielt?
Sie ist an sich weiter groß. Sie verändert sich natürlich in einer Zeit, wo Säkularisierung zunehmen, wo die Glaubensbindung nicht mehr so eindeutig klar ist wie noch zu unserer Gründungszeit. Für evangelische Gläubige war es auch damals in einem katholischen Umfeld ein anderes Thema. Aber die Spiritualität verändert sich, aber sie hat nach wie vor einen großen Stellenwert natürlich im Diakoniewerk. Einerseits für die Mitarbeitenden, aber andererseits natürlich auch deswegen, weil wir viele Menschen begleiten, die sich auch in existenziellen Situationen befinden. In der Seniorenarbeit begleiten wir Menschen eigentlich auch, ihr Leben gut zu Ende zu bringen, dort, wo sie pflegebedürftig und alt sind. Auch im Gesundheitsbereich sind Menschen, wenn sie vor Operationen stehen, auch immer wieder existenziell gefordert mit Ängsten, mit Sorgen. Werde ich die Operation gut überstehen? Das ist ja die alle gut überstehen, aber nichtsdestotrotz macht man sich natürlich Sorgen. Und auch behinderte Menschen stellen sich auf unterschiedlichste Arten auch immer wieder die Frage, wieso sie selbst behindert sind. Also diese Formen der Spiritualität in dieser existenziellen Dimension auch immer wieder für sich als Mitarbeiterin beantworten zu können und mit den Klientinnen hat einen hohen Stellenwert nach wie vor.
Wir haben ein eigenes Wertemanagement auch verankert. Wir haben Mitarbeitende in einem Kernteam zusammengeführt, die sich mit unserer Unternehmenskultur und mit der Spiritualität, mit der Gelebten im Alltag auseinandersetzen und sind da auch sehr stolz drauf, dass es uns in der heutigen Zeit gelingt, dieses Thema zu transformieren in genau diese Herausforderungen, wie meine Kollegin sagte, in der säkularen Welt, in der wir uns jetzt befinden, das Thema so aufzuladen, dass es einen USP für unsere Organisation darstellt.
USP ist ein gutes Stichwort. Das führt mich nämlich gleich zu meiner nächsten Frage. Was macht denn das Diakoniewerk sowohl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch für die Umsetzungspartner und Partnerinnen attraktiv? Was machen sie vielleicht anders als andere Organisationen?
Vieles machen wir gleich, um einmal auch bei dem zu beginnen, weil der Großteil unserer Auftraggeber sind, an sich sind es die Klienten selbst, aber natürlich sind es die Bundesländer und das ist ja teilweise sehr genau geregelt, wie denn unsere Leistungen auszusehen haben. Die müssen wir gleich erbringen wie alle anderen. Was wir doch weiter für uns wichtig finden, ist, die Eigenverantwortung auch zu stärken, sowohl von den Personen, die wir begleiten, als auch von den Mitarbeiterinnen. Das würde ich einmal sagen, das zeichnet uns aus. Da können wir sicher noch auch das Schräubchen nach oben drehen und das auch nochmal stärker wieder hervorholen. Aber ja, diese Eigenverantwortung, das ist sicher ein Punkt, der uns wichtig ist. Viele andere Punkte wird es auch noch geben, Robert, die uns auszeichnen.
Ja, ich möchte auch gern dort anknüpfen, dass wir sehr vorsichtig sein wollen und auch sollen, uns da jetzt als besonders anders zu beschreiben als die anderen Kolleginnen und Kollegen oder Unternehmen, die sich um die sozialen Probleme oder Herausforderungen kümmern. Was uns wahrscheinlich schon prägt, ist unsere Kommunikationsbereitschaft. Kollegen, mit denen wir jetzt, wenn ich so an die letzte Zeit zurückdenke, im Gesundheitsbereich, die mit uns kooperieren, haben uns schon eine hohe Dialog, auch Fähigkeit, nicht nur Bereitschaft, sondern Fähigkeit attestiert. Also es wird sehr viel auch überlegt, wird diskutiert, Meinungen werden gehört, werden ernst genommen. Also eine sehr dialogische Organisationsphilosophie, die uns vielleicht ein Stück prägt, auszeichnet, weiß ich nicht, aber zumindest prägt.
In der Sonderausgabe erwähnen Sie im Besonderen auch die Arbeit der Frauen, vor allem in der Vergangenheit des Diakoniewerks. Wie sieht das denn heute aus? Ist die Arbeit im Sozialbereich noch immer stark weiblich dominiert?
Ja, das ist sie. Es gibt Unterschiede zwischen den Arbeitsfeldern. Die Seniorenarbeit ist sicher jene, die mit dem größten weiblichen Mitarbeiterinnenanteil und der Gesundheitsbereich wahrscheinlich jener, wo es verhältnismäßig mehr Männer gibt, aber auch überwiegend Frauen, vor allem in den Pflegeberufen. Ja, wir sind natürlich, also natürlich weiß ich gar nicht, aber ja, wir sind ein ganz stark weiblich dominiertes Unternehmen von der Mitarbeiterinnenanzahl her. Da unterscheiden wir uns wahrscheinlich auch nicht von den anderen, weil halt die Care-Berufe sind halt aus unterschiedlichen Gründen weiblich dominierte Berufe.
Wie könnte man dazu beitragen, dass das Berufsfeld auch für Männer attraktiver wird?
Ja, auf die Schnelle gesagt, als erstes würden ja immer dann die Argumente des Gehalts kommen. Ja, da bin ich mir nicht einmal so sicher. Ich glaube, es geht vor allem auch um darum, diesen Beruf nochmal anders auch aufzuladen. Es wird ja viel Anstrengungen dahin gesetzt, Mädchen in die Technik zu bringen oder Frauen in die Technik. Ob wir schon gleich viel Engagement in das setzen, Männer in die Pflege zu bringen und da das auch für die Männer attraktiv zu machen, da können wir sicher auch noch einiges an einigen Schräubchen drehen, die nicht nur im Gehalt liegen. Auch für Männer ist Care-Arbeit und Sorgearbeit die ein wesentlicher Bestandteil. Auch Männer sorgen sich und das könnten sie auch gut in unseren Arbeitsfeldern tun.
Es ist schon ein Image-Thema, ein gesellschaftliches Image-Thema. Es ist die Pflegearbeit, die Care-Arbeit in unserem soziologischen Kontext halt stark Frauen geprägt. Und Männer, so wie schon gesagt, sind eher im technischen Bereich und in der Industrie und sonst irgendwo zu finden. Aber das ist ein allgemeines Thema, das nicht nur jetzt uns als Unternehmen betrifft, sondern die Herausforderung ist, dass das Image ein geändertes sein könnte, ob es sein müsste, weiß jetzt gar nicht, aber sein könnte. Dort, wo wir Männer gut integrieren können, auch aufgrund der Aufgabenstellungen, da gelingt es auch. Also In der Behindertenarbeit ist der Anteil der Männer ein deutlich höherer. Im ärztlichen Bereich ist eh klar, weil da war schon immer auch sozusagen der Anteil der Männer ein hoher. Aber wir sehen das als kein jetzt unbedingt prioritäres Thema, weil wir haben ganz viele, ganz tolle MitarbeiterInnen und Mitarbeiter. Also von dem her, es ist ein gesellschaftliches Thema und ob wir das stärker oder weniger stark forcieren, ist wahrscheinlich ein politisch-gesellschaftliches.
Mhm. Sie haben es anfangs schon erwähnt, dass man das Diakoniewerk sehr stark mit Gallner Kirchen verbindet, auch mit der Behindertenarbeit, wahrscheinlich auch mit der Seniorenarbeit sehr stark, aber nicht unbedingt vielleicht mit dem Gesundheitsbereich, Sie haben es auch eingangs schon erwähnt, aber es kennen ja auch in Oberösterreich und darüber hinaus viele die Klinik Diakonissen, die ja auch zu Ihnen gehört. Wie groß ist denn der Gesundheitssektor im Diakoniewerk und auf welche Entwicklungen blicken Sie in dem Bereich gern zurück?
Da darf ich jetzt sozusagen das Wort ergreifen, weil ich für den Gesundheitsbereich so unmittelbar auch zuständig bin. Ja, es ist von der Anzahl der MitarbeiterInnen ein kleinerer Teil. Wir haben aber historisch schon eine lange Tradition, nicht zuletzt aufgrund der Klinik in Linz, die Klinik Diakonissen, ist ja auch schon weit über 100 Jahre in Betrieb. Wir haben in Schladming auch einen Standort, den viele gar nicht uns zurechnen. Es ist ein allgemein öffentliches Krankenhaus in der Versorgung für die steiermärkische Bevölkerung. Und auch in Salzburg haben wir eine lange Tradition gehabt. Der Gesundheitssektor ist auch bei uns in Veränderung, in Bewegung. Wir haben jetzt vor einem halben Jahr ein erstes Primärversorgungszentrum in Betrieb genommen. Wir werden jetzt im heurigen Jahr noch zwei wahrscheinlich auch starten. Also die neuen Angebotsformen, die es gibt, sind auch für uns interessant und da sind wir Gott sei Dank auch sehr gute Partner für die öffentliche Hand,
den Auftraggeber. Welche Synergien gibt es denn zwischen dem Sozial- und dem Gesundheitsbereich?
Also ich glaube, dass wir da viele Ideen hätten. Es ist halt so, dass traditionell in Österreich die beiden Sektoren Gesundheit und Soziales streng getrennt sind und Durchlässigkeit langsam, aber nur sehr langsam gelingt. Wir sind am Weg mit unseren, nicht nur unseren Angeboten, sondern mit Dienstleistungen, die wir gemeinsam auch mit der öffentlichen Hand vielleicht sogar mitentwickeln. Wenn ich jetzt an die Community Nurses denke, da sind wir federführend gemeinsam mit unserem Auftraggeber unterwegs, um hier Übergänge zwischen Gesundheits- und Sozialbereich zu organisieren.
Was hat es mit diesen Community Nurses auf sich? Wollen Sie das ein bisschen ausführen?
Vielleicht gibst
das
du
ist
da
eine vor ein bisschen mehr als 3 Jahren von der Bundesregierung ins Leben gerufene Berufsgruppe wäre jetzt zu groß gesprochen, aber Dienstleistungsangebot, für das, was wir beworben haben und in einem großen Umfang eigentlich auch einen Zuschlag bekommen haben für 3 Bundesländer. So wie es jetzt definiert ist, sind das Gesundheits- und Krankenpflegepersonen, die, wir würden es eher Pflegelotsinnen nennen, als Community Nurses, aber ist jetzt so die Bezeichnung, die Personen dabei unterstützen, vor allem Ältere, aber nicht nur Ältere, auch prophylaktisch und schon bevor Pflegebedarf eigentlich eintritt, sich Gedanken zu machen, wie werde ich denn bei Pflegebedürftigkeit mein Leben bewältigen oder wenn sie schon eingetreten ist, wer kann mir behilflich sein bei Umbaumaßnahmen, wie kann ich dann weiter gut in die Badewanne kommen, also teilweise sehr praktische, ganz alltagsnahe Fragen. Und diese Community Nurses oder Pflegelotsinnen unterstützen die Familien dabei, in dieser Angebotsfülle, die es ganz oft gibt, da durchzufinden, durch diesen manches Mal auch Dschungel für die Personen, wenn sie betroffen sind, sieht man ja oft vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Also die unterstützen dabei, ganz konkret zu schauen, was braucht es jetzt für euch, um in der Situation gut das Leben weiter bewältigen zu können? Wir haben das auch, unsere Community Nurses, die wir in vielen Gemeinden haben, auch durch eine FH-Studie mit evaluieren lassen, wo sich auch beeindruckend zeigt, dass wir beim durch guten Prozentsatz der Personen auch einen Heimeinzug verhindern konnten, weil wir mit den Personen, weil wir die unterstützt haben. Und damit spart man sich auch Geld und Personen wollen ja eigentlich gar nicht ins Pflegeheim. Es steht jetzt an, dass diese Community Nurses verlängert werden. Das war mal für 3 Jahre eine Förderung mit EU-Geld. Dieses EU-Geld ist zeitlich begrenzt gewesen und wichtig wird sein, ob die jeweiligen Landesregierungen und die jeweiligen Gemeinden uns weiter beauftragen für dieses wichtige Angebot. Mhm.
Ja, die Gesundheits- und Sozialbranche ist ja auch ein zentraler Wirtschaftsfaktor und eine wichtige Stütze der Gesellschaft, weil ohne die Sozialwirtschaft würde ja der Sozialstaat auch gar nicht funktionieren. Wie stützen Sie denn mit Ihren Tätigkeiten konkret die Wirtschaft?
Mehrfach und vielfältig, würde ich sagen. Einerseits sind wir sehr in unterschiedlichsten Regionen und kaufen dort beispielsweise regional ein. Unsere Häuser für Senioren, also unsere Pflegeheime, haben ein anderes Konzept und wir haben keinen Zentraleinkauf in einer Großküche, die irgendwo, wo die Lebensmittel produziert werden. Wir kaufen beispielsweise möglichst viel regional ein. Also ist man mal ein lokaler Wirtschaftsfaktor. Und ich würde auch sagen, wir sind auch die Rückseite der Wirtschaft. Wir halten der Wirtschaft den Rücken frei, weil durch Care-Arbeit ist es möglich, dass die Personen weiter im Berufsleben teilnehmen können. Wenn sie behinderte Kinder haben oder pflegebedürftige Eltern, sind wir mit unseren Dienstleistungen da und sind sozusagen die Rückseite der Wirtschaft. Das ist ein zweiter Bereich, den ich sehen würde. Und ein dritter Bereich, den ich noch für ausbaufähig halte, ist neben der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege, wo es künftig noch stärker darum gehen wird, wenn das Pensionsantrittsalter auch bei Frauen ja jetzt auf 65 herangeführt ist. Das wird ja jetzt dann in den nächsten Jahren eintreten. Und dann vor allem Frauen, aber wahrscheinlich auch Männer, Sorgearbeit mit älteren Eltern sozusagen zu Hause haben, auch hier mit der Wirtschaft zu kooperieren. Wie können wir denn da auch Angebote stellen, damit die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gut im Arbeitsleben bleiben können, auch bei Sorgearbeit für die Eltern.
Mhm. Vielleicht kann man aber die Perspektive ein bisschen ergänzen, weil wir selbst sind ja schon ein Wirtschaftsfaktor. Also es geht ja nicht nur darum, dass wir die Wirtschaft, was immer das jetzt dann sozusagen im Konkreten ist, unterstützen, sondern wir selber sind ja Teil von Wirtschaft. Wir haben in der Sozial- und Gesundheitsbranche sind in Österreich über 400.000 Menschen beschäftigt und das Volumen, das wir ungefähr bewegen, wird bei 20 Milliarden Euro liegen pro Jahr. Also das ist schon ein ordentlich großer Wirtschaftsfaktor für sich. Also wo auch tatsächlich Wertschöpfung passiert, wo Unternehmen miteinander und mit uns in guten Beziehungen stehen und damit echte große Wertschöpfung auch passiert.
So wie Bauaufträge beispielsweise. Also, ja, sowieso. Und natürlich durch die Gehälter, die bezahlt werden, kann ja auch Wertschöpfung in den Regionen erzielt werden. Es sind ganz viele Frauen, die dann halt auch angemessene Gehälter erhalten, um beizutragen, um Produkte und Dienstleistungen zu kaufen.
Jetzt stehen wir doch gesellschaftlich vor einigen Herausforderungen im Moment, sei es demografischer Natur, Ansprüche seitens der Gesetzgebung, aber auch der Klienten, Klientinnen. Das stellt soziale Dienstleister eben vor wachsende Herausforderungen. Wie begegnen Sie denn diesen?
Ja, vergangene Woche habe ich so einen feinen Satz gehört. Wir begegnen Veränderung mit Veränderung. Wir sind mehrfach diskutiert in einer großen gesellschaftlichen Umbruchphase. Auf einige Aspekte sind sie ja eingegangen. Und wie auch mein Kollege Robert Schütz schon zuerst eingangs erwähnt hat, wir sind auch als Organisation in einem Transformationsprozess. Und jetzt ist ein bisschen flapsig formuliert vielleicht, wir begegnen Veränderung mit Veränderung. Was heißt das jetzt genau? Einerseits möchten wir diese Eigenverantwortung, die uns ein hoher Wert ist, auch nochmal stärker in den Mittelpunkt rücken und Mitarbeiterinnen nochmal stärker einladen, mit ihren Ideen auch mitzuwirken bei der Gestaltung unserer Organisation. Die haben auch gute Ideen und die sollen noch stärker hereingeholt werden. Auch Führungsarbeit werden wir neu denken oder sind dabei, neu zu denken. Es ist auch künftig immer schwieriger, Führungskräfte in diesem klassischen hierarchischen Zuschnitt zu finden. Junge Menschen möchten oft anders arbeiten, möchten andere Führungsmodelle für sich realisieren. Auch da sind wir dabei, andere Führungsmodelle für uns einzuführen und uns dafür auch kompetent und fit zu machen. Und die Dienstleistungen jetzt, die im sozialen und im Gesundheitsbereich, auf das haben wir auch schon kurz eingegangen, sind ja ganz stark segmentiert und sind teilweise bis ins Detail geregelt. Und aus dieser starken Segmentierung und aus dieser starken Versäulung auszubrechen, das möchten wir auch. Und die Betrachtung stärker in den Sozialraum zu legen und nicht mehr nur noch den einzelnen Dienstleistungen und damit auch Ressourcen heben und Kräfte heben, um die Aufgaben auch in der Zukunft zu bewältigen.
Also gerade diese Synergien zwischen den Sektoren zu lokalisieren und zu realisieren, wäre ein Lösungspfad, den wir sehen und an dem wir gerne mitarbeiten würden, weil da ließe sich schon einiges auch an Ergebnissen realisieren. Das, nachdem wir ja in beiden großen Sektoren tätig sind, weil wir ja auch im Gesundheitsbereich engagiert sind, sehen wir dort schon Möglichkeiten. Ja. Mhm. Ich würde sagen, eine der Herausforderungen, die alle betrifft und uns auch, ist die der Digitalisierung. Wir haben und sehen die Chancen, die auch damit einhergehen, gleichzeitig als Dienstleister, wo die soziale Arbeit, die soziale Beziehung so im Mittelpunkt steht, ist nochmal extra spannend, wie hier Digitalisierungsvorteile genutzt werden können. Aber das sehen wir als Notwendigkeit, uns damit zu beschäftigen. Und da sind wir auch zumindest dabei, das eine oder das andere auszuprobieren, um MitarbeiterInnen zu entlasten, um die Vorteile digitaler Ansatzpunkte oder Lösungen zu realisieren.
Gibt es denn etwas, was Sie sich seitens der Politik oder der Gesellschaft wünschen würden, wenn es jetzt um den Gesundheitssozialbereich geht und die Zukunftsfähigkeit?
Ja, dass man nur stärker in den konkreten Umsetzungsdiskurs ist jetzt gar nicht das richtige Wort, weil ich würde ja sogar weitergehen, in konkrete Umsetzungen gehen, an dieser derzeitigen Versäulung zu arbeiten. Da stößt man also an dieser Segmentierung, man stößt ganz oft an Grenzen, auch Mitarbeiterinnen stoßen ganz oft an Grenzen, die dann ihre Arbeit unlustig machen und wo dann auch Frust entsteht. Und das stärker sozialräumlich in den Blick zu nehmen und von der Lösung herzudenken und weniger von der einzelnen genau beschriebenen Dienstleistung herzudenken, da mutig in konkrete Lösungen zu gehen, das würde mir gefallen, wenn sich das die Politik mit uns auf den Weg machen würde.
Wir wollten hier, glaube ich, auch bewusst nicht diese Plattitüde verwenden, die man immer verwendet. Man wünscht sich und erfordert von der Politik mehr Geld. Das ist viel zu platt. Es wurde seitens der Kostenträger und damit auch der Politik in den letzten Jahren in dieser schwierigen auch Corona-Phase sehr, sehr bewusst und auch sehr lösungsorientiert auch der Sozialbereich unterstützt. Also das hat gut funktioniert. Wir brauchen jetzt einfach diese Bereitschaft, mutig zu sein. Ich würde auch das Stichwort Entbürokratisierung dann noch gerne hereinstellen. Wir haben zum Teil aus verschiedensten Gründen eine Überbürokratisierung auch in unserer Branche erreicht. Und wenn es uns da gelänge, ein bisschen die Fesseln zu lösen, um Lösungen auch im Kleinen zu ermöglichen, dann werden wir im Großen große Schritte nach vorne machen.
Jetzt gibt es ein paar Schlagwörter, die ich gerne nenne gleich, die vielleicht ein bisschen Angst vorm Älterwerden auch machen, wenn man hört, Pflegefachkräftemangel, zu wenig Geld für das Sozialsystem, Überlastung von pflegenden Angehörigen. Was braucht es denn Ihrer Meinung nach, damit wir alle gemeinsam sorgloser in die Zukunft blicken können und wie tragen Sie dazu bei?
Danke für Ihre Stichworte. Ich bin gedanklich jetzt ein bisschen hängen geblieben bei diesem zu wenig Geld, oder wie Sie es formuliert haben. Bin mir gar nicht sicher, ob es wirklich immer, Kollege Robert Schützer hat es ja auch schon ausgeführt, ob es wirklich immer nur mit mehr Geld die Lösung ist. Weil mehr Geld für das Verkehrte bringt uns auch nichts. Ich kann nur einmal dort anknüpfen, was ich vorher schon gesagt habe. wichtig wird sein, dass wir nur stärker in Lösungen denken. Also wir werden die Menge an Menschen, wie wir sie vielleicht, wenn wir alles fortschreiben, wie es jetzt ist, brauchen, werden wir nicht zur Verfügung haben. Daher müssen wir in neue Lösungen denken oder in neuen Lösungen. Und unsere Konzepte haben wir vorgelegt der Politik, und da jetzt nochmal stärker mit der Politik in Austausch zu gehen, wäre von meiner Seite fein. Was heißt das jetzt konkret? Das heißt konkret, dass Menschen ganz oft gar nicht so sehr das vollstationäre Pflegeheim brauchen, das wir zur Verfügung stellen und oft aufgrund von Personalmangel nicht im ausreichenden Maß zur Verfügung stellen können. Menschen brauchen unterschiedlichste Angebote, die können ganz unterschiedlich sein in den Regionen, und da sich mit Pflegelotsinnen gemeinsam auf den Weg zu machen, nachzudenken, was brauche ich, damit ich mein Leben weiter gut bewältigen kann, und da kleinteilig mit den Personen die Angebote zu entwickeln, da nur mal mutiger zu schauen, nicht alles sozusagen zentral zu regeln, so schauen mobile Dienste aus und so schauen Pflegeheime aus oder so schaut betreutes Wohnen aus, sondern kleinteiliger sich mit den Kundinnen auf den Weg zu machen, welche Dienstleistungen brauchst du, damit du dein Leben weiter gut bewältigen kannst, und uns Träger in die Situation stärker versetzen, also uns Angebotserbringer, uns Unternehmen, mit den Kundinnen zu arbeiten. Welche Dienstleistungen kann ich dir anbieten? Welche brauchst du, uns da nochmal stärker in diese Situation zu versetzen? Da könnte man viel an Lösungen generieren.
Ich glaube, dass das Bedrohliche auch dadurch begründet ist, dass man so diese einfachen Lösungsrezepte gerne hätte, und die gibt's nicht mehr. Also so einfach, ich mache jetzt einfach 3 Schulen auf und dann habe ich mehr Mitarbeitende und dann ist alles gut. Diese Patentrezepte, die es vielleicht vor 20, 30 Jahren gegeben hat, die gibt's nicht mehr. Es gibt nicht 1, 2, 3 Lösungsansätze, sondern so wie eben Daniela Balk sagte, es geht um kleine Schrauben, kleine Lösungsansätze, die in Summe dann immer auch was Größeres bedeuten können und bedeuten würden. Aber man muss irgendwie den Mut als Gesellschaft haben, Verschiedenes auszuprobieren, Verschiedenes zuzulassen und zu schauen, was im Sozialraum, was mit Ehrenamtlichkeit, was mit dem Zusammenrücken unserer Gesellschaft, was da möglich wird. Natürlich muss man entsprechend die Rahmenbedingungen ändern, man muss vielleicht auch Gesetze anpassen. Also man muss schon an vielen Hebeln oder Schrauben drehen. Aber wenn da ein Zug, ein gemeinsamer zum Tor entsteht, dann habe ich überhaupt keine Sorge ob der Zukunft. Überhaupt nicht. Weil wir haben gelernt, Herausforderungen zu meistern. Wir sind genug Profis, die sich da in der Lage sehen, auch die Zukunft zu meistern. Wir sollten nur die Erlaubnis bekommen, das eine oder andere auszuprobieren. Mhm. Und diesen Mut wünschen wir uns von der Politik, von unseren Partnern und von uns selber und unseren Mitarbeiterinnen auch. Darum finde ich es ja so spannend, in dieser Branche tätig zu sein.
Wir haben mit einem Blick in die Vergangenheit begonnen. Jetzt würde ich gerne noch in die Zukunft blicken mit Ihnen. Sie befinden sich ja in diesem Transformationsprozess, von dem Sie gesprochen haben. Wo sehen Sie denn das Diakoniewerk in 10 Jahren, wenn man überhaupt so weit schon in die Zukunft blicken kann?
Ganz platt könnte ich jetzt sagen, wir sind weiter das tolle Unternehmen, das wir jetzt sind, aber fitter und angepasster an die Herausforderungen, die uns jetzt schon herausfordern oder vor denen wir jetzt schon stehen und die in den nächsten Jahren auch noch auf uns zukommen werden. Das heißt, wir werden in dem Spannungsfeld nochmal sein, auch als Unternehmen teilweise dann auch nochmal viel unterschiedlicher zu sein, und Lösungen, die im Standort X auch für unsere Mitarbeitenden möglich sind, werden am Standort Y gar nicht die geeigneten sein. Also diese berühmte Agilität, die ja eh schon so oft zitiert ist, die haben wir nochmal erhöht. Wir haben die Freude erhöht, wir haben auch das erhöht, dass wir über Gelingendes sprechen, ohne uns darüber hinweg zu täuschen, was auch nicht gelingt. Aber wir haben Spaß, wir haben Freude, wir teilen unsere Erfolgserlebnisse und gehen konstruktiv, kritisch mit dem um, was nicht gelingt, lernen schnell, können das schnell formulieren und sind attraktiv für eine bunte Vielfalt an Menschen und schätzen auch diese Diversität und können mit der nur ein bisschen besser umgehen und sind auch nur ein bisschen urbaner geworden als jetzt in Gallneukirchen.
Und wohin könnte die Reise in den nächsten 150 Jahren hingehen? Das ist schon ein ganz langer Zeitraum.
Haben Sie die Kristallkugel?
Ja.
Haben Sie die da?
Nein.
Also 150 Jahre ist ja, wenn man es jetzt zurück betrachtet, eine enorme Zeitspanne. Und wir reden, und ich glaube, das ist nicht ganz überraschend, ja schon davon, dass die Dynamik der Veränderung in den letzten Jahrzehnten stetig zunimmt. Und wir jetzt vor Themen stehen wie das Metaverse oder so. Keine Ahnung, wer weiß, was alles mit uns als Gesellschaft noch passiert. Und darum ist der Blick in 150 Jahre hinaus wahrscheinlich so schwer wie selten noch. Wobei, ich weiß nicht, was die Leute vor 50 Jahren gedacht haben, wenn sie in die Zukunft geblickt haben. Aber momentan, finde ich, haben wir enorme Themen, die eine Prognoserechnung oder eine Prognose grundsätzlich sehr, sehr schwer machen. Darum ist 10 Jahre, da bin ich jetzt bei Ihnen, weil Sie ja gesagt haben, 10 Jahre ist vielleicht schon weit. Wir schauen einmal, dass wir die nächsten 5 Jahre in unserem Prozess gut hinbringen und freuen uns natürlich, wenn wir auch in 10 Jahren Begeisterung bei Klientinnen und Mitarbeiterinnen auslösen, was in 150 Jahren sein wird. Vielleicht sehen wir alle.
Der Grundauftrag
am Mars gelandet, keine Ahnung.
Aber der Grundauftrag wird der gleiche sein, die tätige Nächstenliebe an der Seite von Menschen Unterstützungen anzubieten für die möglichst eigenständige Lebensbewältigung von den Personen. Und wie auch immer das dann genau ausschaut und was das dann genau ist, das wird sie wandeln, weil sie das auch jetzt über die 150 Jahre gewandelt hat. Ja. Genauer kann man es mit Sicherheit nicht sagen.
Und es wird irgendwie analog bleiben, weil es irgendwie um das Menschen berühren und begleiten geht. Ganz viel virtualisieren wird man da wahrscheinlich nicht können. Aber schauen wir mal, was die Zukunft bringt.
Dann würde ich Sie abschließend gerne nur noch 3 Learnings fragen, die Sie in Ihrer bisherigen Zeit im Vorstand für sich mitgenommen haben.
Ausdauer zahlt sich aus. Es gibt, der Wind ist... kann manchmal ein bisschen raublasen, aber es zahlt sich aus, am Wind hart dran zu bleiben. Und dann bläst er auch wieder von hinten in die Segel, wenn man die ja nur mal ein bisschen richtig setzt. Wäre ein so ein Learning.
Ja, geduldig zu sein, würde ich für mich festhalten. Sozusagen ist manches an Veränderung braucht Zeit. Und das ist wichtig, dass man diese Geduld einem selbst und dem Prozess und damit auch den Betroffenen gibt. Also Zeit und Geduld würde ich so als Learning sehen.
Es ist gar nicht so ein richtiges Learning, jetzt beantworte ich nicht ganz konkret Ihre Frage, aber eine Bestätigung habe ich jedenfalls in meiner Vorstandsfunktion erfahren, dass wir ganz viele Menschen haben, die bei uns Verantwortung übernehmen möchten. Das war in der Corona-Phase so, durch die wir bei aller Anstrengung an sich auch letztlich gut durchgekommen sind. Wir haben viele Menschen, die Verantwortung übernehmen, die zupacken. Also das ist jetzt nicht so ein Learning für mich jetzt, aber eine Bestätigung, das zu sehen, dass wir das haben.
Wir haben viele tolle MitarbeiterInnen, die offen sind, diesen Weg mitzugehen, den mitgestalten wollen. Und das ist schon fein, wenn man merkt, man ist nicht nur nicht allein, sondern man ist ein Team. Ja? Und alle packen an und schauen nach vorne und sehen die Chancen und sehen die Zukunft und das Anstrengende wohl, aber auch das Freudvolle daran. Also dass man nicht im Vorstand irgendwie allein ist, sondern im Gegenteil, es ist eine große Anzahl von Kolleginnen, die jeden Tag mit Freude marschieren, arbeiten, diskutieren, streiten und lachen. Und das ist echt ein tolles Erlebnis.
Und daran anknüpfend wäre für mich nur mehr ein Learning, Zukunftsbilder auch so angreifbar zu formulieren, dass möglichst viel von den Personen auch da mitgehen können und anschlussfähig sind und nicht die Sorgen und Ängste überwiegen, sondern die Anschlussfähigkeit an diese Zukunftsbilder, dass sie im Herzen berührt werden und sagen, das verstehe ich, wo wir da hinwollen. Mhm.
Vielen Dank, das ist ein schönes Schlusswort gewesen von Ihnen. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft, für die nächsten 5, 10 oder auch 15 Jahre ganz viel Erfolg, dass Sie weiterhin die Chancen sehen, dass Sie mit tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammenarbeiten können, und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit, dass Sie heute bei uns zu Gast waren.
Danke für Ihr Interesse an unserer Arbeit.
Alles Gute, danke sehr.
Danke.